Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Oha, du bist ja auch schon ganz schön vergesslich. Ein Satz, der erschreckt, egal ob er von anderen kommt oder ob man ihn so vor sich hin sagt, weil man gerade mal wieder etwas vergessen hat. Man grübelt und grübelt und grübelt. Ich habe doch diesen verdammten Namen genau gewusst. Er liegt mir auf der Zunge, aber er kommt nicht raus. Man steht da vor dem anderen Menschen, lächelt ihn an und redet mit ihm und drückt sich ständig um die direkte Anrede herum. Bin ich schon so alt? Oder bin ich krank? Vielleicht verrückt? Habe ich Alzheimer? Ein wichtiges Buch ist verschwunden und taucht an einer anderen Stelle wieder auf, wo man überhaupt nie suchen würde. Per Telefon wird man grimmig daran erinnert, einen Termin gehabt zu haben. Der Tee ist inzwischen so pechschwarz, dass nur der Abfluss ihn noch schlucken kann. Wieso ist keine Dosenmilch mehr da? Ich war doch gestern noch beim Einkaufen. Ach, da liegt der Zettel. Ja, steht alles drauf. Aber der ist ja nicht mitgegangen zum Einkaufen. Kommt es bekannt vor? Alles harmlos, habe ich erfahren. Der Typ, mit dem ich geredet habe, war mir nicht wichtig. Daher ist mir der Name entfallen. Das Buch habe ich wahrscheinlich beim Telefonieren ganz gedankenlos irgendwo anders hingesteckt. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Egal, bitterer Tee, fehlende Dosenmilch und streikende Einkaufszettel. Naja, ich war abgelenkt, ganz klar. Aber ich erinnere mich nicht an diese Ablenkung. Keine Panik, wurde mir gesagt. Je höher der Stress, den ein Mensch hat, umso größer seine Vergesslichkeit. Na Gott sei Dank. Aber wo habe ich denn Stress? Habe ich das vergessen? Wie ist das überhaupt mit dem Vergessen? Von dem beunruhigenden Vergessen von Namen, Einkaufszetteln, Terminen und so weiter mal abgesehen, ist doch das Vergessen gelegentlich eine sehr angenehme Sache. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es bei uns in Deutschland ca. 50 bis 60 Millionen Widerstandskämpfer gegen das Hitlerregime. Wie dieses Regime so lange hat bestehen können? Ach, das haben die total vergessen, und zwar alle, die Widerstandskämpfer. Aber es geht nichts verloren. Das Langzeitgedächtnis ist ein zuverlässiger Speicher, sagen die Gedächtnisforscher. Wer etwas völlig aus dem Kanal hat, bei dem klappt es nur nicht mit dem Abruf der Erinnerungen. Warum? Ja, die Bedingungen, die zum Zeitpunkt der gespeicherten Ereignisse herrschten, sind anders oder waren anders als zu der Zeit des Abrufversuchs. Es ist also keineswegs der Zahn der Zeit, der so nachhaltig nagt und alles verblassen lässt oder bis zur Unkenntlichkeit verschönert. Das ist ein Irrtum. Die Bedingungen sind es. Oder es sei denn, es waren sehr starke Emotionen beteiligt, Angst, Entsetzen, aber auch Glück und Freude halten die Ereignisse abrufbereit und in jedem Detail fest, wie betoniert. Aber das ist ja hinlänglich bekannt. Mir geht es heute nicht um das bewusste Verdrängen oder Ignorieren und Leugnen von Tatsachen, sondern rein darum, wie unser Gehirn uns ein Vergessen oder nicht vergessen aufbereitet. Denn Löschen ist nicht möglich. Trennen von Verbindungen von Nervenzellen und wieder zusammenfügen oder völlig neue Verbindungen herstellen, das ist die tägliche Schufterei unseres Gehirns. Wenn mir etwas völlig entfallen ist, eine sehr treffende Bezeichnung, denn diese Erinnerung ist ganz nach unten ins Langzeitgedächtnis gerutscht. Also in dem Fall des Entfallens stimmen alle Umstände bei dem Abrufversuch überhaupt nicht mit denen des Speicherdatums überein. An den Namen eines Menschen erinnere ich mich sofort, wenn ich ihn unter gleichen, haargenau den gleichen Bedingungen wieder treffe. Wenn ich jemanden im tiefen Matsch unter prasselndem Regen kennengelernt habe, sollte ich mich schon an seinen Namen erinnern. Steht er allerdings im strahlenden Sonnenschein wieder vor mir, hat er Pech gehabt. Mir ist sein Name entfallen. Natürlich würde ich mich unter allen Umständen, ob im Regen, im Schnee oder bei gar keinem Wetter, an diesen Menschen und seinen Namen erinnern, hätte die Begegnung mit ihm starke Emotionen bei mir ausgelöst. Und da geht dann ein anderes Problem los. Dieses Vergessen von Namen, die man sich vielleicht gar nicht merken wollte, und von so unwichtigen Dingen wie Bücher, Standorte, Einkaufszettel und Terminen, ist ja nichts gegen das Nicht-Vergessen. Da zeigt das Gedächtnis seine verhängnisvolle Seite. Dinge, die wir liebend gerne vergessen würden, vergessen wir einfach nicht. Das Gedächtnis spielt uns einen Streich, denn es entscheidet völlig selbstständig und eigenwillig, was auf die Entfallliste und was auf die Allzeitbereitliste kommt. Emotional Unbeeindruckendes oder umständemäßig nicht Stimmiges wird in die unteren Schichten des Gedächtnisses verfrachtet. Da, wo es nicht viel Platz wegnimmt und für den Notfall, man weiß ja nie, schon irgendwie wieder abgerufen werden kann. In den Schichten an der Oberfläche des Gedächtnisses lauern die anderen Erinnerungen, die sehr schnell wieder hochsprudeln, weil sie starke Gefühle verursacht haben. Da genügt allein schon Matsch und prasselnder Regen, um Angst, Wut, Verzweiflung, aber auch die Erinnerung an Freude und Glück in bestimmten Situationen hochzuspülen. Man sieht die Situation, als wäre sie erst gestern gewesen, auch wenn es 10 oder mehr Jahre her ist. Dieses vom menschlichen Gehirn selbst verwaltete Ordnungssystem dient dem Überleben. Ständig alles parat zu haben und an alles jemals Erlebtes täglich, stündlich denken zu müssen, das kann kein Mensch verkraften. Wir würden sicher mit völlig zerknitterten Gesichtern rumlaufen. Also sortiert das Gehirn heraus, was sozusagen vergessen werden darf. Wobei Vergessen nicht vergessen ist. Es ist eine Umschichtung der Erinnerungen, ein Aufräumen der Festplatte im Kopf. Bedeutende Dinge nach oben, unbedeutende nach unten. Und irgendwo schwirren da auch die Dinge herum, die der Mensch nicht wissen, an die er sich nicht erinnern will. Bloß, das hilft nichts. Siehe Matsch und prasselnder Regen. Wehe, die Situation kommt und dann taucht das mulmige Gefühl auf. Telefonterror zum Beispiel verursacht lange danach noch den Weglaufreflex, wenn irgendwo ein Telefon läutet. Mir ist es passiert, mitten in einem Kaufhaus. Eine jahrelang zurückliegende Stalking-Situation wurde präsent durch ein altes Telefonläuten, ein Läuten, wie es zu der Zeit üblich war. Ich bin heilfroh, dass dieses Läuten inzwischen extrem selten ist. Aber heute ist Telefon zum Terrorisieren ja nicht mehr nötig. Es gibt ja Mails und Kommentare und das geht ja so schön unter falschem Namen. Aber meine Festplatte ist sehr gut aufgeräumt. Die Erinnerungsoberfläche ist seit Jahrzehnten mit Wichtigerem voll und für alte, unbedeutende und überholte Kamellen ist da kein Platz. Wenn mir mein Stalking-Erlebnis für andere einmal wichtig erscheinen sollte, werde ich es einmal erzählen. Ich war bei der Tragödie des Nichtvergessens. Ein traumatisches Erlebnis, das jede Nacht zur Hölle macht, das immer wieder bei Schlüsselreizen Angstattacken auslöst. Kann man denn das nicht auch einfach löschen? Ja, das möchten die Herrschaften von der Militärpsychiatrie der US-Armee auch sehr gerne können. Ja, wahrscheinlich die der Bundeswehr auch. Erstens würden dann nicht so viele traumatisierte und fast nicht mehr lebensfähige ehemalige Soldaten nach der Rückkehr aus den Krisengebieten als tickende Zeitbomben rumlaufen. Und zweitens wären die alle immer wieder neu und jederzeit einsatzbereit. Sie wüssten ja gar nicht mehr, welche grausamen und schrecklichen Ereignisse sie miterleben mussten. Aber das Löschen der Festplatte Gehirn ist nicht möglich. Und dennoch gibt es inzwischen eine Vergessenpille oder besser eine Neubewertungspille für traumatische Erlebnisse. Die Psychologin Elisabeth Loftus hat bewiesen, wie leicht es ist, falsche Erinnerungen in die Gehirne von Menschen einzubringen. Ja, falsche Erinnerungen, also Ereignisse, die gar nicht oder nicht so stattgefunden haben. Studenten wurden gefälschte Bilder vorgelegt, die sie als Kinder in Situationen zeigten, die sie nie erlebt hatten. Und siehe da, sie erinnerten sich oder glaubten, sich zu erinnern. Man weiß auch aus der Zwillingsforschung, erwachsene Zwillinge erinnern sich unterschiedlich an gemeinsame Erfahrungen aus der Kindheit. Und das hieß für die Forscher, wir können Erinnerungen beeinflussen. Also muss es auch mit den belastenden, angstauslösenden Erinnerungen funktionieren. Bekannt ist, dass das Stresshormon Adrenalin die Bildung von Erinnerungen bei traumatischen Ereignissen fördert und bombenfest ins Gedächtnis schreibt. Liegt das Ereignis noch nicht lange zurück, hilft das Blockieren der Rezeptoren des Adrenalins durch ein Medikament gegen die schrecklichen inneren Bilder. Die Erinnerung ist wohl noch da, aber die belastenden Gefühle scheinen nicht mehr so stark aufzuwallen. Aber was tut man mit den lange zurückliegenden traumatischen Ereignissen? Ja, da fanden die Forscher heraus, diese müssen erst wieder einen aktuellen Charakter bekommen, damit das Medikament wirken kann, sprich, mit Erinnern und Erzählen wird alles heraufbeschworen und dann greift das Medikament. Tja, ein interessantes Feld für Neurowissenschaftler und Gedächtnisforscher. Möglich ist es ja wohl, aber diese Vergessenpille steht ja nun Gott sei Dank noch nicht öffentlich zur Verfügung. Überleg doch mal, wie wäre es, wenn der Mensch mit dem Einwurf einer Pille alle seine belastenden, bis lästigen und unangenehmen Erinnerungen einfach verliert, verschönert, umfunktioniert. Harmlos wäre es natürlich bei Erinnerungen wie schlechte Schulnoten, miese Uni-Abschlüsse, unangenehme Streits oder irgendwelche Alltagserinnerungen, die man schnell hinter sich lassen will. Mit so einer Pille zur Abschwächung bzw. Neubewertung von traumatischen Ereignissen kann der Mensch dann ja so ziemlich alles tun. Auch das, was er von seinem Wesen her normalerweise niemals tun würde. Eben wegen des anschließenden Traumas. Zum Beispiel einen lästigen Nebenbuhler vom Dach runterschmeißen, die beste Freundin erwürgen, weil sie sich am liebsten vergreifen wollte, Raub- und Rachefeldzüge und vieles mehr. Hinterher einfach die Pille einschmeißen und die Welt ist wieder in Ordnung. Man muss keine Rücksicht mehr nehmen, kann sich immer und überall durchsetzen. Eine Welt der Psychopathen. Warum ich das sage? Weil ich nicht will, dass man Menschen hilft, die unter dem tragischen nicht vergessen können, einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden? Nein. Die US-Armee hat dieses Jahr 6,7 Millionen Dollar in die Forschung zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen gesteckt, weil die unbedingt ihre Soldaten für Einsätze bereit haben wollen. Deren Militärpsychiatrie gefällt es nämlich gar nicht, wenn die Kämpfer nicht einsatzfähig sind. Man geht doch mit einem ganz anderen Gefühl in die nächste Auseinandersetzung in Krisengebieten, wenn der Schrecken und die Traumata der letzten Einsätze einen gar nicht mehr so tangieren. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Sind die Soldaten dann noch Menschen oder nur Kampfmaschinen? Wie verhalten die sich dann zu Hause, wenn die Pillen nicht mehr verteilt werden? Wie stark sind die im normalen Alltag überhaupt noch belastbar? Wenn sie es gewohnt sind, keine belastenden Gefühle mehr aushalten, sich vor nichts mehr fürchten und kein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Der Mensch hat immer mit nicht vergessen können zu kämpfen gehabt. Warum hieß es nach jedem furchtbaren Krieg nie wieder Krieg? Erinnerungen können auch die gleichen Taten verhindern, manchmal jedenfalls. Wie gesagt, ich spreche nicht von den Menschen, die im Zustand der Hilflosigkeit von anderen traumatisiert wurden. Denen muss geholfen werden. Und ein Segen ist es, wenn das mit diesem Medikament möglich ist. Aber was bei den Militärs einmal unterwegs ist, schmuggelt sich auch irgendwie nach außen. Und diese Pille kann eine andere Gesellschaft entstehen lassen, eine noch unmenschlichere. Natürlich wäre es schön, miese Erfahrungen, die einen mitgeprägt haben, zu vergessen bzw. umzumünzen in andere, schönere, mit der Konsequenz, ein Mensch zu werden, der einem selbst besser gefällt. Weil er vielleicht mutiger, selbstbewusster, durchsetzungsfähiger ist und so weiter. Aber geht da nicht etwas anderes verloren? Die einem so vertraut gewordene persönliche Identität, mit der man zurechtkommt. Könnte das nicht auch beängstigend sein, sich nicht mehr wirklich zu kennen? Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.